Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute mit Lydia Heller. Guten Abend.
Je stärker Gleichheitsverhältnisse hergestellt werden, desto mehr rebelliert die Bevölkerung dort, wo es Ungleichheitsverhältnisse gibt.
Wenn sie auf Integration von Migranten angesprochen wird, dann zitiert die Integrationsforscherin Naika Forotan manchmal den Politikwissenschaftler Alexis de Tocqueville aus dem 19. Jahrhundert mit seinem Tocqueville-Paradoxon. Danach reagieren Menschen umso sensibler auf Ungleichheiten in ihrem Umfeld, je mehr Ungerechtigkeiten dort schon abgeschafft wurden. Auf Integration übertragen hieße das, Konflikte hier sind ein Ausdruck davon, dass das doch schon eigentlich ganz gut klappt mit der Integration. Warum man über diese These nicht nur streiten kann, sondern sogar soll und über das Konzept Integration an sich genauso, darum geht's in unserem Feature heute ab 7:30. Gleich im Magazin beschäftigen wir uns mit durchaus auch strittigen Wegen, unsere Umwelt wahrzunehmen und abzubilden. Wir berichten darüber, wie Forscher mit Satellitenbildern und künstlicher Intelligenz moderne Sklavenhaltung aufspüren und wie Geografen mit subjektiven Karten versuchen, Realitäten in der Welt sichtbar zu machen, die sonst unsichtbar bleiben. Das alles gleich nach einem neuen kurzen Glückwunsch an das Periodensystem der Elemente.
Das Periodensystem wird 150.
Es ist das ABC der Natur.
Periode 6.
Alice, du kommst reichlich spät, du ungezogenes Kind. Du.
Huch, wer bist du denn? Und wozu hast du so einen peinlichen Hut auf?
Oh, damit ich dich besser fangen kann.
Sehr seltsam führt er sich auf, der Hutmacher aus Alice im Wunderland. Aber als die Geschichte von Lewis Carroll 1865 erscheint, wundert sich niemand darüber. Verrückt wie ein Hutmacher. Das ist damals sogar eine Redewendung.
He is mad as a hatter.
Pass auf, dein Tee brennt an.
Oh, möchtest du einen Schluck?
Aber das ist ja gar kein Tee.
Das Hutmacher-Syndrom war eine tückische Berufskrankheit im 18. Jahrhundert. Die Salze, mit denen Filze und Felle behandelt wurden, enthielten ein gefährliches Nervengift. Verantwortlich dafür war ein faszinierendes Element.
Name?
Quecksilber. Lateinisch Hydrargyrum.
Symbol?
Hg.
Ordnungszahl?
80.
Hydrargyrum, das Wassersilber, gehört zu den 7 Metallen, die schon im Altertum bekannt waren. Aber anders als Gold und Silber, Kupfer, Blei, Zinn oder Eisen, ist Quecksilber bei Raumtemperatur flüssig. Ein Anblick, der bis heute fasziniert.
Quecksilber finde ich fantastisch.
Der Chemiker und Elementesammler Roger Alberto besitzt ein Kilo Quecksilber in einer Glasampulle.
Eine silbrig glänzende, extrem schwere Flüssigkeit. Und dann das Schöne, darauf schwimmt eine Stahlmutter. Die schwimmt auf diesem Quecksilbersee drauf und die geht nicht unter.
Das ist unmöglich.
Nur wenn du glaubst, dass es das ist.
Im Mittelalter wird Quecksilber zum Element der Quacksalber. Wunderheiler halten das quicklebendige Silber für ein Lebenselixier und verkaufen es in Pillen. Ärzte verordnen graue Quecksilbersalbe gegen die Syphilis. Manchen hilft sie, vielen nicht. Sie vergiften sich an den Dämpfen.
Quecksilber. Flüssiges Metall und Nervengift.
Mit 18 Porträts von Elementen feiern wir hier in den Zeitfragen gerade jeden Tag das Periodensystem. Die ganze Serie finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de/periodensystem. Mehr als 40 Millionen Menschen auf der Welt sind moderne Sklaven. Das schätzt die Internationale Arbeitsorganisation. Etwa 25 Millionen sind Zwangsarbeiter in illegalen Minen oder in der Landwirtschaft. Sie zu entdecken und dabei zu unterstützen, in ein selbstbestimmtes Leben zurückzufinden, das ist schwer, aber nicht unmöglich. Forscher arbeiten daran, Spuren von moderner Sklaverei mit Hilfe von Satellitenbildern und künstlicher Intelligenz aufzuspüren. Thomas Reintjes hat die Details.
Sie sehen aus wie eine Aschebahn in einem Leichtathletikstadion. Oval, 150 Meter lang und 50 Meter breit. Was Doreen Boyd beschreibt, sind Brennöfen für Ziegel.
Das Entscheidende ist, dass sie einen Schornstein haben. Auf den besonders hochauflösenden Satellitenbildern kann man sogar sehen, wenn ein Ofen in Benutzung ist und Rauch aus dem Schornstein kommt.
Diese riesigen Brennöfen stehen im sogenannten Ziegelgürtel in Südasien. Hilfsorganisationen und Friedensforscher haben darauf hingewiesen, dass viele dieser Öfen mit Zwangsarbeitern betrieben werden. Etwa 80% der Arbeiter sollen als Sklaven dort den Lehm abbauen, die Ziegel formen und brennen. An der Universität von Nottingham arbeitet Doreen Boyd daran, diese Öfen auf Satellitenbildern ausfindig zu machen und potenziellen Sklavenhaltern auf die Spur zu kommen. Ein Drittel aller modernen Sklaverei, so schätzt die Wissenschaftlerin, lasse sich auf diese Weise entdecken.
Bei mehr als 40 Millionen Sklaven heißt das, wir müssen pro Tag 9000 Menschen befreien. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt.
Im Whites Lab der Universität von Nottingham arbeiten rund 100 Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Geografen und Geografinnen wie Doreen Boyd, Informatiker, Historikerinnen, Psychologen.
First is that the quality of data is a big question. There is structured data that we can use. We're all pretty familiar with that.
International gibt es ebenfalls Austausch. Zuletzt im Februar bei einer Konferenz bei den Vereinten Nationen in New York, speziell zu dem Thema, wie man Sklaverei mit Hilfe von künstlicher Intelligenz beikommen kann, etwa durch die Überwachung von Geldströmen. Vieles ist aber noch in der Theoriephase.
Wir haben Daten, die uns helfen können, das Problem der Sklaverei besser zu verstehen.
Auf Satellitenbildern lassen sich illegale Rodungen oder Minen erkennen, die oft mit Zwangsarbeitern betrieben werden. Sklaverei-Experten erkannten 2015 auf Aufnahmen des Volta-Sees in Ghana eine große Menge Boote, auf denen den Experten zufolge oft Kinder zur Arbeit als Fischer gezwungen werden.
Aber es gibt Daten, bei denen wir vielleicht noch gar nicht daran gedacht haben. Daten, die auch Indikatoren für Sklaverei sein können.
Aus dem All kann beobachtet werden, wie schnell Baumwolle von einem Baumwollfeld verschwindet. Daraus lässt sich ableiten, ob die Baumwolle von Maschinen oder per Hand gepflückt wurde. Satelliten, die mit Radar arbeiten, können winzige Höhenunterschiede messen und so illegale Bergbautunnel aufdecken. Um die Ziegelbrennöfen besser finden zu können, hat Doreen Boyd jetzt eine künstliche Intelligenz trainiert. Innerhalb von 2 Tagen hat das neuronale Netzwerk ein Gebiet von Pakistan über Indien und Nepal bis nach Bangladesch gescannt. 55.000 Öfen hat es gefunden. Wichtige Daten für Nichtregierungsorganisationen, die bisher nur grobe Schätzungen hatten, wie viele Öfen es gibt und wie groß das Sklavereiproblem ist. Jetzt können sie nicht nur ihre Ressourcen besser einteilen, sondern auch die Entwicklung der Öfen beobachten.
Die Öfen sind sehr dynamisch. Sie sind saisonal und haben eine kurze Lebensdauer. Wenn eine NGO also letztes Jahr einen Ofenbetreiber entdeckt hat, dann ist der Ofen jetzt vielleicht schon nicht mehr in Betrieb und die Besitzer sind mit ihren Zwangsarbeitern weitergezogen.
Dank täglich frischer Satellitenbilder könnte die künstliche Intelligenz Updates über stillgelegte und neue Öfen liefern, sodass die Hilfsorganisationen vor Ort reagieren können. Dass bereits Sklaven aufgrund ihrer Arbeit befreit wurden, kann Doreen Boyd noch nicht sagen. Mit letzter Gewissheit ist Sklaverei nicht aus der Vogelperspektive zu erkennen. Schließlich gibt es auch legale Ziegelbrennereien.
Wir müssen uns der ethischen Implikationen bewusst sein und sehr sorgfältig arbeiten, weil es die Leben von Menschen betrifft. Wir müssen unseren Datenquellen absolut vertrauen können und auch den Abschätzungen, die die künstliche Intelligenz auswirft.
Make sure that you have absolute confidence in the data that you're using AI on and the estimates that you're getting out.
Und das ist derzeit noch eine der größten Herausforderungen der Forscherinnen und Forscher, sagt die Geografin Doreen Boyd, nämlich valide Datenquellen zu finden, die Hinweise auf Sklaverei geben und die die künstlichen Intelligenzen dann auswerten können. Thomas Reintjes berichtete. Sie hören die Zeitfragen aus Forschung und Gesellschaft im Deutschlandfunk Kultur. Auf den meisten hier in Europa benutzten Weltkarten liegt Europa in der Mitte. Grönland ist darauf ähnlich groß wie Afrika, obwohl es von der Fläche her fast 14 Mal kleiner ist. Und es gibt Stadtkarten, auf denen werden Kirchen gekennzeichnet, Synagogen oder Moscheen aber nicht. Karten erscheinen zwar meistens so, aber sie sind nicht neutral. Und was sie zeigen oder nicht, das hat irgendwann mal irgendjemand entschieden. Kritische Geografinnen wollen das ändern und Esther Schillander weiß wie.
Wenn ich jetzt nur Anawadi eingebe, findet Google Maps nichts. Nicht in Maps gefunden, achte bei deiner Suchanfrage auf die korrekte Schreibweise.
Ich habe Google Maps geöffnet. Okay. Ich suche einen Slum, von dem ich gelesen habe. Er heißt Anawadi und soll in Mumbai in Indien liegen. In der Nähe des Flughafens.
Mumbai Airport. Hier sehe ich jetzt die Terminals. Ich zoome jetzt hier mal rein in diesen Vorplatz. Ich sehe jetzt hier auch, dass es noch eine Moschee gibt, ein Hindu-Tempel.
Egal wie nah ich reinzoome, die Umrisse von Hotels und Tempel bleiben. Aber ich sehe keine Häuser. So als wäre hier nichts. Ich ändere den Modus von der Kartenansicht in die Satellitenansicht.
Dann sehe ich, dass hier ganz, ganz viele Häuser sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Slum Anawadi ist, es könnte aber gut sein. Auf jeden Fall wohnen hier richtig viele Leute. Sieht man nicht, findet man nicht, sind nicht auf der Karte.
Geografische Karten, Weltkarten, Landkarten, Stadtpläne gelten als neutral und objektiv.
Ich habe eine Weltkarte, da ist ein Maßstab drauf, da ist unten ein Siegel drauf, von welcher Institution das gemacht ist. Das ist gültig, das ist die Welt, so sieht's aus, da kann ich nicht viel dran rummachen.
Paul Schweitzer gehört zum Kollektiv Orango Tango, ein internationaler Zusammenschluss von GeografInnen, die einen kritischen Blick auf Karten fordern.
Eine Karte ist sozusagen so ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie Wissenschaft in unserer Gesellschaft die Funktion innehat, Wissen zu legitimieren als objektiv, universell gültig.
Die Geschichte der Kartografie ist eng mit hegemonialer Gewalt verknüpft. Ein Beispiel dafür ist die Berliner Konferenz von 1884. Vertreter aus Europa, den USA und dem Osmanischen Reich teilten den afrikanischen Kontinent unter sich auf. Sie zogen Linien auf einer Afrikakarte, schufen willkürliche Grenzen, die bis heute gelten. Aber auch heute bilden Karten Machtverhältnisse ab. Und sie werden zumeist von dominanten Akteuren gemacht. Etwa, wenn wie im Fall Anawadi, Wohngegenden auf Karten leere Flecken bleiben. Was oft daran liegt, dass die Gebiete von den Behörden nicht anerkannt werden. Wer Karten erstellt, hat Deutungsmacht. Die Person bestimmt darüber, was in einer Umgebung als existent wahrgenommen wird und was nicht. Was als Zentrum gilt und was als Peripherie.
Buchverlage bemühen sich kontinuierlich, ein objektives Bild der Welt zu zeichnen. Erfahre ich in einem Telefonat mit Reinhold Schlimm. Er ist Kartenredakteur bei Westermann.
Also das soll eine faire Darstellung geben aller Landflächen und Meeresflächen auf der Welt. Das wird auch erwartet von den Lehrern, dass man also wirklich durch Blättern im Atlas einen fairen Eindruck davon kriegt, wo sind wirklich die großen Landflächen, wo sind die kleinen. Und dadurch darf man nicht zu oft den Maßstab springen und muss auch die Karten relativ gleichartig gestalten. Und erst dann kann man sich ein Urteil darüber erlauben, wo zum Beispiel die dicht besiedelten Weltregionen sind und wo es weniger besiedelt ist.
Aber eine dreidimensionale Weltkugel lässt sich schwer zweidimensional darstellen. Jede Abbildung ist verzerrt. Unter anderem deshalb plädiert Paul Schweitzer vom Kollektiv Orango Tango dafür, die Subjektivität von Karten offensiv zu nutzen und Karten gemeinschaftlich zu erstellen.
Sagen wir, wir sind eine Gruppe, die in einem Stadtteil lebt. Wir kartieren diesen Stadtteil und zwar kartieren wir zunächst mal unsere Sinneswahrnehmung. Also ich klebe überall ein Auge hin, wo ich den Stadtteil schön finde. Einfach visuell schön. Ich klebe eine Nase hin, wo ich finde, dass es gut riecht. Ich klebe eine durchgestrichene Nase oder eine Nase mit einem fetten X drauf, dahin, wo ich finde, dass es stinkt.
Aus der Menge persönlicher Erfahrungen entsteht Wissen. Im November letzten Jahres hat Orango Tango einen Atlas herausgegeben, der kollektiv erstellte Karten aus aller Welt versammelt. In This is not an Atlas finden sich Projekte, in denen Menschen ihre Umgebung vermessen, um leere Flecken auf der Karte zu füllen. Von Kibera, einem Slum in Nairobi, über ein Flüchtlingscamp im Libanon bis hin zum Wohngebiet einer indigenen Gruppe im Amazonasgebiet. MieterInnen in San Francisco haben auf einer Karte der Internetplattform Airbnb eingetragen, aus welchen Stadtteilen sie verdrängt wurden. Menschen aus Rio de Janeiro vermerkten, wo sie in der Stadt Polizeigewalt erfahren haben. Karten verleihen Sichtbarkeit und was sichtbar ist, hat eine andere Wirklichkeit.
Die Karte von Berlin besetzt, die auch im Atlas ist, die bildet ja nur ab, wo in Berlin es besetzte Gebäude gibt und wo es besetzte Gebäude gab. In dem Moment, als die Karte veröffentlicht wurde, ist aktuell gar nichts passiert. Aber witzigerweise war ein paar Tage später in einer Berliner Zeitung ein Riesenartikel mit hier die Besetzungsbewegung ist zurück. Das war nur die Karte, die zurück war.
Marginalisierte Gruppen und ihre UnterstützerInnen können die Macht der Karten für sich nutzen. Aber
natürlich kann es auch sehr gefährlich sein. Das kann ja ein Instrument sein, wenn ich das Ding veröffentliche, um die zu verdrängen. Um erstmal Wissen zu generieren, meinetwegen eine Stadtverwaltung weiß dann genau hier, hier und hier. Und dementsprechend müssen wir uns ganz genau überlegen, was für Wissen wir zugänglich machen.
Aber in dem Fall ist dann zumindest klar, wer sich hier wofür oder wogegen entschieden hat. Esther Schillander über die Macht von Karten und kritische Geografen.